Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Ich bin Gabor Steingart und es ist Dienstag, der 21. August. Wir starten, und zwar genau jetzt, gemeinsam in den Tag. Herzlich willkommen. Mit dabei sind, na klar, Sie und ich, der Sigmar Gabriel, die Sophie Schimanski von der Wall Street, der Donald Trump und aus dem Bundeskanzleramt diese, na, wie soll ich sagen, Weltmacht der Sturheit.
Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.
Andere können da durchaus was erkennen, halten nicht viel von der verordneten Alternativlosigkeit. Und deswegen kommt es ja in diesen Tagen innerhalb der CDU zu immer neuen Absplitterungen. Die Werteunion und die Union der Mitte treten neben die traditionellen Parteigliederungen. Und das wiederum findet die Bundeskanzlerin nicht lustig und hat deswegen gestern im Präsidium beschließen lassen. Ruhe im Karton. Das inoffizielle Motto heißt jetzt: mehr Sturheit wagen.
Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.
Die weiteren Themen heute Morgen: Türkei-Krise und kein Ende. Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Außenminister unseres Landes, Sigmar Gabriel. Immer mehr Firmen meiden die Börse und wollen dort gar nicht mehr gelistet sein. Darüber spreche ich mit der Wall Street Reporterin Sophie Schimanski in New York. Dann reden wir über den Leistungsbilanzüberschuss der deutschen Volkswirtschaft, denn der ist schon wieder gewachsen und der ist großartig und vielleicht auch problematisch.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Türkei-Krise und kein Ende. Die Währung verfällt weiter, das Kapital flieht aus Ankara und Istanbul und auch die Deutschen. Unternehmer haben im Moment wenig Interesse, Lust, in der Türkei zu investieren. Der Westen, zumindest in Gestalt der Vereinigten Staaten, wendet sich ab, belegt das Regime von Erdogan mit Strafzöllen und wüsten täglichen Beschimpfungen aus dem Weißen Haus. Sigmar Gabriel, unser ehemaliger Außenminister, hat Sorge, dass sich die Türkei abwendet, auch von der NATO, hat Sorge, dass sie dann sich der islamischen Welt zuwendet und womöglich auch nach dem Vorbild von Iran und Nordkorea nach der Atomwaffe strebt. Er hat einen Vorschlag zu machen und der ist, ich würde sagen, nicht populistisch, aber vielleicht ja gerade deshalb vernünftig. Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel, hier im Morning Briefing Studio in Berlin.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie so wohl gebräunt offenbar aus dem Urlaub zurückgekommen sind und Sie haben gleich zugelangt. Türkei ist das Thema. Türkei, es besorgt Sie, dass Trump diese Volkswirtschaft, dieses Land über, wie Sie gesagt haben, ökonomische Cliff schieben will. Richtig?
Die wirtschaftlichen Probleme der Türkei sind nicht in den USA verschuldet, aber sie sind eben jetzt in einer ganz schweren Situation und jetzt drückt die USA mit Sanktionen und wenn wir Pech haben, destabilisiert das Land enorm. Das kann nicht unser Interesse in Deutschland oder Europa sein.
Was können wir tun?
Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Der beste Weg wäre, wenn Erdogan zum IWF ginge, zum Internationalen Währungsfonds und dort um Hilfe bittet, weil dann das damit verbunden wäre, dass er Auflagen zur Modernisierung seiner Wirtschaft bekommt, was dringend nötig ist. Die scheut er.
Nichts will er weniger als genau diesen, diese Respektbezeugung gegenüber den westlichen Institutionen und gegenüber dem Mammon. Das will er genau vermeiden.
Ja, und ich glaube, er hat natürlich Sorge, dass die Auflagen, die er dann bekommt, so hart sind, dass das mit dem, was sich auch in Klientelwirtschaft in der Türkei eingebürgert hat, nicht in Übereinklang zu bringen ist. Trotzdem werden wir Europäer mit den Türken reden müssen über die Frage, was sind sie bereit an Rechtsstaatlichkeit zurückzugewinnen, an innenpolitischen Reformen und was sind wir bereit dafür zu helfen, denn ich mag mir nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn dieses große Land wirtschaftlich und sozial total instabil wird.
Was ist in der Türkei passiert, Ihrer Einschätzung nach? Wir waren ja schon dichter beieinander. Wir waren ja auf dem Weg zu einer privilegierten Partnerschaft und Ihre Partei wollte auch die Türkei integrieren, wirklich nach Europa holen.
Na, ich glaube, dass seit Jahren zumindest auf der türkischen Seite nicht wirklich mehr daran geglaubt wird, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Wenn wir ehrlich sind, mehr als 50 Jahre darüber zu verhandeln und immer wieder neu neuen Grund zu finden, warum sie es nicht werden können. Das ist ja klar, dass irgendwann der Glaube verloren wird.
Also sind wir mitschuld an der Radikalisierung, der islamischen Radikalisierung im Lande?
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt schwer für mich zu beantworten. Ich würde jedenfalls sagen, dass wir früher und ehrlicher hätten sagen müssen, auch wir Sozialdemokraten übrigens, weder ist die EU in der Lage, die Türkei aufzunehmen. Ich meine, derzeit sind wir in einer Verfassung in Europa, dass wir vielleicht noch nicht mal einen Stadtstaat neu aufnehmen könnten. Noch ist die Türkei in einer Situation, dass wir dieses Riesenland zu einer Vollmitgliedschaft bringen könnten. Insofern ist die von Angela Merkel mal erfundene privilegierte Partnerschaft, die die Türken abgelehnt haben, weil es für sie aussah wie Europa zweiter Klasse, eigentlich der richtige Weg. Und vielleicht, wenn wir den Brexit vernünftig handeln, wenn es ein gutes Ergebnis gäbe, könnte das eine Blaupause sein für eine Zusammenarbeit auch mit der Türkei oder mit der Ukraine später. Also keine echte Vollmitgliedschaft, das schaffen wir nicht, aber jedenfalls eine besondere Partnerschaft. Und das ist auch im Interesse Europas. Die Türkei gehen zu lassen, ist jedenfalls nicht in unserem Interesse.
Aber noch ist ja völlig unklar, wohin diese Volkswirtschaft überhaupt trudelt. Der Lira-Verfall geht weiter, ist mal tageweise gestoppt, geht dann weiter. Die Volkswirtschaft steht an der Klippe. Die Investitionen westlicher Unternehmen halten sich jetzt sehr in Grenzen. Eine Kapitalflucht hat eingesetzt. Ist Deutschland wirklich in der Lage und sollen wir hier helfen, auch finanziell?
Eine, sag mal, instabile Türkei ist gefährlich für den Westen.
Das war ja unser Brückenkopf auch in die islamische Welt, um im Kampf der Kulturen einen Menschen, eine Nation am Tisch zu haben.
Ja, aber auch lange vor der stärkeren Hinwendung zum Islam haben die Vereinigten Staaten immer gesagt, um Himmels Willen, wir können dieses Land nicht in Richtung Sowjetunion oder Russland abdriften.
Deswegen NATO-Mitgliedschaft.
Und zwar selbst in der Phase, in der die Türkei eine Militärdiktatur war.
Haben wir Erdogan ermuntert, indem wir den Türkei-Deal, den berühmt-berüchtigten, geschlossen haben? Sie waren ja noch Regierungsmitglied.
Ja, ich finde ja schon die Kritik, die sich so an diesem Begriff Deal ausmacht, falsch. Die Türkei hat 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, viel mehr als wir. Ist ein wesentlich ärmeres Land. Dass wir mit der Türkei über die Frage reden, erstens, wie können wir die Schlepperorganisationen stilllegen, die versucht haben, zwischen der türkischen und der griechischen Küste jeden Tag Hunderte von Leuten auf die griechischen Inseln zu bringen, illegal. Wie können wir der Türkei gleichzeitig helfen, mit der großen Zahl von Flüchtlingen finanziell fertig zu werden? Das, finde ich, ist kein Deal, das war vernünftige Politik. Ich fand die Diskreditierung dieses Umgangs mit der Türkei immer falsch.
Na gut, es gab immer das Gefühl, es gibt vielleicht Nebenabsprachen. Gab es Nebenabsprachen?
Nein. Dass wir mit der Türkei eine Verabredung getroffen haben, die Menschenschmuggel und Handel stoppt und gleichzeitig ihr finanziell hilft, mit der großen Zahl an Flüchtlingen, die sie selber hat, besser fertig zu werden. Das ist, finde ich, in Ordnung.
Funktioniert ja auch bis heute.
Ja, und ich glaube, da hat er auch, unter Erdogan, ein großes Interesse, dass es dabei bleibt. Das ist in Wahrheit nicht sein Druckmittel.
Aber Sie haben auch Befürchtungen geäußert, dass wenn die Türkei sich weiter radikalisiert, ökonomisch tatsächlich übers Cliff geschoben wird, dass es zu der Sehnsucht nach einer Atomwaffe kommen könnte.
Wenn die Westbindung der Türkei verloren geht, wenn die Türkei den Eindruck hat, Mitgliedschaft in der NATO ist letztlich egal, niemand schützt sie, dann kann es eine der Möglichkeiten, die wir einfach vor Augen haben müssen, ist, dass solche Länder irgendwann auf die Idee kommen, na, wie schützen wir uns eigentlich gegen Regime-Change und gegen Einflüsse von außen? Und da gibt es ein paar Beispiele inzwischen auf der Welt, beim Iran, in Nordkorea. Andere Länder wie Saudi-Arabien haben auch angefangen, über die Beschaffung von Nuklearwaffen nachzudenken. Und solange die Türkei Mitglied der NATO ist, ist das nicht zu befürchten. Wenn wir sie richtig rausdrängen, dann glaube ich, muss man mit allen Möglichkeiten rechnen. Und meine Bitte ist einfach, dass wir nicht nur kurzfristig mit moralischer Empörung über Erdogan reagieren, sondern auch unsere eigenen Interessen im Blick behalten.
Das heißt, Ihre Strategie, hilft der Türkei, verstehe die Türkei, bewahre sie davor, dass sie driftet, ist in Wahrheit auch gegen Trump gerichtet.
Na, jedenfalls erstmal für Europa und dass wir unsere eigenen Interessen wahrnehmen. Amerika ist weit weg. Was in der Türkei passiert, wird nicht zuallererst Amerika treffen, aber uns. Gleichzeitig ist es trotzdem schwierig, das darf ich mal nicht verschweigen, denn natürlich haben wir mit der Innenpolitik der Türkei massive Probleme.
Sind wir noch der Westen? Stimmt das noch, dieser Begriff, der ja was Monolithisches ausdrücken
sollte?
Nein,
wir sind nicht mehr der alte Westen. Es gibt den Westen nicht mehr in der Zusammenarbeit mit den USA.
Sigmar Gabriel, vielen Dank.
Gerne.
Wir haben uns über weitere Fragen auch unterhalten, zum Beispiel die: Wie muss ein Land wie die Bundesrepublik mit Donald Trump umgehen? Wie ernst sollen wir ihn nehmen? Darf es weiterhin Geschäfte mit Ländern geben, die mit den USA keine Geschäfte mehr haben? Iran, Russland zum Beispiel. Und dann wirft Gabriel, und das fand ich sehr spannend, die neue deutsche Frage auf. Und wie er sie beantwortet, das werden Sie und wir alle erfahren in einem Morning Briefing Spezialpodcast am Wochenende.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Die Saudis haben mich überrascht, denn nicht Greenpeace oder die Grünen sagen, das Ölzeitalter ist zu Ende, sondern die Saudis. Und sie sagen das nicht mit Worten, sondern mit Geld in der bei ihnen gültigen Dollarwährung. Denn sie haben 5% an Tesla gekauft, dem berühmten Pionier der Elektromobilität, und sie haben jetzt für 1 Milliarde investiert in die Firma Lucid Motors, ebenfalls ein Elektromobilitätsanbieter. Und damit senden die Saudis uns das klare Signal: Öl war gestern, Elektromobilität ist morgen. Ich glaube, insgesamt ist die Einschätzung in dieser arabischen Welt die, das neue iPhone ist das Elektroauto. Und die Probleme, an die haben wir uns ja auch schon gewöhnt, beim Auto und beim Telefon, immer ist der Akku leer.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Weltweit beschäftigen sich die Zeitungen heute mit einer Erfolgsmeldung aus München vom IFO-Institut. Denn dort wird prognostiziert, dass unser Leistungsbilanzüberschuss eine neue Rekordmarke erreicht und zeitgleich der Handelsbilanzsaldo der Amerikaner negativ ist und ebenfalls eine Rekordmarke nach unten aufweist. Also die rote Laterne hängt vorm Weißen Haus. Donald Trump wird heute Morgen der Puls rasen.
They sell Mercedes and BMW and the cars come in by the millions. And we hardly tax them at all.
Wir sollten uns einerseits freuen, denn dieser Leistungsbilanzüberschuss zeigt natürlich die Vitalität und Kraft der deutschen Unternehmen. Zweitens sollten wir nachdenklich sein, denn die Welt lebt nicht davon, dass sie nicht balanciert ist. Wir erleben das in der Türkei und in vielen anderen Ländern. Wenn die Leistungsbilanzen negativ sind, heißt, ein Land kann sich allein nicht mehr ernähren, ist auf Zufuhr von außen angewiesen. Also auch wir haben ein Interesse daran, dass die Welt in der Balance ist. Und drittens, die Leistungsbilanz ist nur die Urkunde für die Gegenwart. Schauen wir in die Glaskugel der Zukunft, also auf die Börse, dann sehen wir etwas ganz anderes. Dann sehen wir, dass die anderen uns davongezogen sind. Die Asiaten und eben auch die Amerikaner. Die haben das iPhone, wir haben ThyssenKrupp, die haben Tesla und wir haben die unverkäuflichen Dieselfahrzeuge, die jetzt am Berliner Flughafen deponiert werden müssen. Die haben Goldman Sachs und JP Morgan und wir haben das Leiden der Commerzbank und der Deutschen Bank. Wir sollten uns freuen, aber nicht zu sehr. Wir sind nicht so toll, wie wir glauben. Womit wir bei der Börse und der Wall Street werden. Wir schalten zu Sophie Schimanski, der Fernsehreporterin auf dem Parkett seit vielen Jahren. Und in New York hat sich was getan. Es gibt Aufregung unter den Händlern wegen eines Tweets von Donald Trump.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Hallo nach New York und an die Wall Street.
Hallo Gabor.
Hier ist angekommen, dass Donald Trump schon wieder einen Tweet abgesetzt hat. Diesmal geht es um die Quartalszahlen der Unternehmen. Er findet das zu viele Zahlen und zu hektisch, wenn alle paar Wochen, alle paar Monate neue Zahlen emittiert werden müssen. Hat dieser Tweet an der Börse irgendjemand aufgeregt?
Das hat den Unternehmen gefallen. Die Anleger dürften das vielleicht ein bisschen anders sehen, denn der Hintergrund hinter diesen Quartalszahlen ist natürlich Transparenz, Information, damit ich als Investor meine Anlageentscheidungen gut treffen kann. Für die Unternehmen ist das nicht nur viel Arbeit, sondern eben auch viel Druck, weil sie alle 3 Monate eigentlich berichten müssen, wie es bei ihnen läuft.
Aber haben wir Wirtschaftsjournalisten nicht auch immer an diesem angelsächsischen Kapitalismus kritisiert, dass er so hektisch, so zahlengetrieben ist und dass da auch viel Window-Dressing betrieben wird? Das heißt, die Zahlen werden hübsch gemacht und frisiert, damit man sie den Anlegern jedem Quartal präsentieren kann?
Ja, das ist natürlich die andere Seite. Es geht auch so ein bisschen darum, dass man natürlich, wenn man alle 3 Monate Zahlen hat, die man interpretieren kann, dann neigt man natürlich auch dazu, das Langfristige aus den Augen zu verlieren und sehr, sehr im Hier und Jetzt im Moment sich zu verlieren. Und dann gibt's da vielleicht mal eine schlechte Zahl und die wird komplett überbewertet, weil die lange Sicht eigentlich stimmt für ein Unternehmen.
Zugleich habe ich zumindest in Deutschland registriert, gibt es einen neuen Trend, dass die Firmen, und zwar nicht nur Tesla von Elon Musk, die Börse nicht mehr als die Kathedrale des Kapitalismus betrachten und lieber privat geführt werden, also sich genau dieser Transparenz und diesem ständigen Berichten müssen entziehen wollen. Ist das ein wirklicher Trend oder habe ich da was missverstanden?
Das ist ein Trend und ich finde den tatsächlich ganz spannend. Ich habe mir heute Morgen eine Grafik angeschaut und die zeigt wunderbar, dass Ende der 90er Jahre fast 8000 verschiedene Aktien gegeben hat, sprich 8000 verschiedene Unternehmen waren gelistet hier in Amerika an den beiden Börsen hier, entweder an der New Yorker Börse oder an der Nasdaq. Und inzwischen sind es weniger als 4.000. Das heißt, Unternehmen bleiben im privaten Bereich. Es ist natürlich viel angenehmer. Sie müssen eben nicht transparent sein und sie können sich auch mal vielleicht ein schlechtes Quartal leisten, ohne dass sie direkt Rechenschaft dafür ablegen müssen. Und es gibt ja auch viele, viele große Unternehmen, die sogenannten Einhörner, also Technologiekonzerne, die eben mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet werden. Die suhlen sich richtig im privaten Markt und die haben offenbar überhaupt keinen Plan, an die Börse zu gehen.
Was ist deine Prognose für den DAX-Tag heute in Frankfurt und für die Eröffnung in London? Kommt aus Amerika Schwung oder kommt Verzagtheit nach Europa?
Aus Amerika kommt jede Menge Schwung. Wir haben heute einen ziemlich guten Handelstag gesehen und tatsächlich, und das finde ich wirklich bemerkenswert, stehen wir 2 Tage in etwa vom längsten Bullenmarkt der Geschichte der Wall Street.
Ich bedanke mich, Sophie, für heute. Wir sprechen uns morgen wieder. Ich wünsche einen fröhlichen Tag oder vielleicht auch eine gute Nacht in Amerika.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir uns ärgern lassen und kritisieren lassen von unseren Partnern und von den Kollegen oder gar dem Chef. Der ewige Sommer in Deutschland ist viel zu schade, um sich zu ärgern. Und vielleicht zitieren Sie, wenn Sie stur sein wollen, doch einfach die oberste Instanz in Sachen Sturheit.
Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.
Los geht's, der Tag kann beginnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und vor allem aber auch für die wirklich vielen aufmunternden, fröhlichen, euphorischen Zurufe, die ich gestern auf die Podcast-Premiere erhalten habe. Ich bedanke mich herzlich, wünsche einen fröhlichen Start in den Tag. Bleiben Sie mir gewogen, Ihr Gabor Steingart.